SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Mein Name ist Viktoria Merkulova. Welche Serie steht bei Ihnen gerade noch auf der Serien-to-Watch-List? Ich schaue gerade The Queen's Gambit, zu Deutsch Damen Gambit. Es ist die erfolgreichste Miniserie bei Netflix bisher. Rund 62 Millionen Haushalte hat diese Serie weltweit in den ersten 4 Wochen erreicht. Und nicht nur das, die Leute suchen im Netz tatsächlich auch schon häufiger nach Schachbrettern zum Beispiel. Es geht um eine Waise in den 60ern, die später die erfolgreichste Schachspielerin der Welt wird. Spannend dabei ist, dass es eine Frau ist, die sich wirklich da hochkämpft in der männerdominierten Schachwelt. Und auch ganz klar, auch der vermeintlich langweilige Sport wird so spannend dargestellt wie wahrscheinlich nur selten. Aber was ist eigentlich genau faszinierend an Schach? Und wie steht's heute um Frauen im Schach? Darüber spreche ich heute mit Hanna-Marie Kleck. Sie ist 25 und internationale Großmeisterin. Hallo Hanna-Marie.
Hallo, Victoria.
Hast du die Serie geschaut?
Ja, natürlich. Also als Schachspieler kommt man da nicht drum rum. Wir haben alle drauf gewartet. Wurde ja groß angekündigt von Netflix. Und es war schon vorher bekannt, dass es mit viel Aufwand produziert wurde und vor allem auch viel Arbeit in die Darstellung von Schach gesteckt wurde. Die haben sich sehr gut informiert und dass das auch wirklich realistisch dargestellt wurde. Und das hat natürlich alle Schachspieler interessiert, ob das jetzt auch geklappt hat und ob wir da gut dargestellt werden.
Das heißt, du würdest schon sagen, das wurde alles genauestens überprüft und die ganzen Partien wurden genauso dargestellt, wie sie auch in Wirklichkeit gespielt werden?
Also ganz genauso nicht. Häufig ist es zum Beispiel so, dass die Partien sehr schnell gespielt werden und klassische Wettkampfpartien dauern einfach mehrere Stunden. Aber das kann man natürlich in der Miniserie nicht darstellen, wenn man mehrere Partien zeigen will. Das ist nicht immer ganz realistisch und auch manches drumherum. Zum Beispiel wird während den Partien immer wieder gesprochen, was im Wettkampfschach ein absolutes No-Go ist.
Ja. Was denkst du, wenn du hörst, dass dein Sport gerade einfach zum Hype wird durch diese Serie?
Mich freut das riesig, weil ich finde, es ist einfach ein toller Sport. Es ist viele sehen es ja einfach als ein Spiel. Aber wenn man es dann eben ambitionierter betreibt, an Wettkämpfen teilnimmt, dann ist es auf jeden Fall ein Sport. Und mich freut es natürlich, dass es jetzt einem breiteren Publikum noch bekannter wird, auch gerade eben Schach als Sport. Schach als Spiel ist ja durchaus gerade in Deutschland auch verbreitet. Also in vielen Familien gibt es irgendjemanden, der Schach spielen kann. Und also klassischerweise ist es ja der Großvater, der es den Enkeln beibringt. Mhm. Aber eben auch dieses Turniersetting und eben Schach als Sport zu betreiben, dass das noch bekannter wird, ja, das freut mich sehr.
Hanna-Marie, wann hast du denn überhaupt mit Schach angefangen?
Mit 7 habe ich die Regeln gelernt von meiner Mutter. Ich war als Kind ja eine sehr schlechte Verliererin, wenn es um Gesellschaftsspiele ging, einfach, wenn ich Pech hatte. Also ich konnte das überhaupt nicht ausstehen, wenn ich halt irgendwie Pech beim Würfeln hatte und deswegen dann verloren habe. Und deswegen dachte meine Mutter, Schach wäre doch was für mich, weil da gibt es keine Würfel, da hat man alles selber im Griff und ist auch für alles selber verantwortlich. Und ja, ich komme aus keiner Schachfamilie, also meine Eltern kennen die Regeln, aber mehr auch nicht. Aber nachdem sie mir die Regeln gezeigt hat, war ich sofort fasziniert und dann haben wir zufällig festgestellt, dass es bei der Jugendkunstschule, hieß die Einrichtung, da gibt es eigentlich Töpferkurse und solche Sachen, dass es dort auch einen Schachkurs im Angebot gab. Und das war so über 10 Wochen und habe ich dann mitgemacht und ich konnte schon die Regeln wie die Figuren ziehen, aber da haben wir dann gelernt, was soll man so am Anfang machen, worauf soll man achten. Und in der letzten Kursstunde haben wir dann gegen den Trainer simultan gespielt.
Das heißt?
Ja, der hat gleichzeitig gegen uns alle gespielt, also jeder von uns hatte sein Brett. Aha. Und er ist immer rumgegangen und hat die Züge gemacht und dann haben wir geantwortet und er hat gesagt, wer gewinnt, bekommt 1 Euro. Und
okay.
Die erste Partie habe ich verloren, aber dann durften wir alle noch eine zweite Partie spielen und die habe ich dann gewonnen und dann war ich natürlich mächtig stolz, ja. Und dann ging es aber erstmal ein paar Monate nicht weiter, weil für meine Eltern die dachten, okay, Schach, das ist halt so ein Spiel, das spielen ältere Herren in Cafés oder so oder eben das spielt man in der Familie. Und dann hat meine kleine Schwester zufällig gesehen, dass in dem Turnverein, wo sie war, dass es dort auch eine Schachgruppe für Jugendliche gibt. Und da bin ich dann mit 8 Jahren in den Verein gekommen und danach ging es dann richtig los.
Und wie oft hast du dann als Achtjährige schon geübt? Also wie war das? Wie war dein Alltag als junge Schachspielerin?
Also wir hatten im Verein, ich war zweimal pro Woche im Verein beim Training. Und ansonsten habe ich dann mir schon alsbald Übungshefte zugelegt. Also beim Schach ist viel Mustererkennung. Und am Anfang trainiert man vor allem so taktische Motive, so typische Mattstellungen, typische Kombination, worauf sollte man achten. Und da gibt es dann Übungshefte und die kann man dann eben auch alleine bearbeiten. Oder dann der nächste Schritt ist dann zum Beispiel, dass man sich mit dem Endspiel beschäftigt. Das ist, wenn nur noch ganz wenige Figuren auf dem Brett sind, da gibt es einfach bestimmte Dinge, die man, also wenn man sie weiß, dann braucht man sich während der Partie keine Gedanken machen. Wenn man einfach weiß, okay, König und Bauer gegen König, welche Stellungen sind gewonnen, welche sind unentschieden und wie muss ich das spielen? Und das kann man sich dann mit, kann man dann Bücher lesen und verstehen und eben so sein Schachwissen erweitern.
Ja, bei mir damals in der Klasse, da kann ich mich noch erinnern, da waren, glaube ich, zwei Leute, die auch Schach gespielt haben. Ansonsten war es so ein Einzelgängerspiel. Also es gab immer mal wieder einzelne Leute. Bei dir auch? Warst du so die Einzige zum Beispiel auch in der Klasse, die Schach gespielt hat? Oder war es irgendwie auch bei euch ein bisschen größer?
Also in der Grundschule war ich eigentlich die Einzige. Also und am Gymnasium haben wir dann eine Schach-AG gegründet, wo ich glaube, siebte Klasse war oder so. Also da gab es dann natürlich schon mehr und auch andere aus meinem Schachverein waren an der gleichen Schule. Aber es war nur nicht, also es war nicht, dass es von der Schule ausging, dass irgendwie Schach unterrichtet wurde. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da viel entwickelt. Inzwischen gibt es sehr viele Grundschulen, die Schach-AGs anbieten oder auch Schach als Fach, Schach im Unterricht, gerade im Ganztagesbereich, weil Schach ist einfach ein Spiel, was die Kinder fasziniert. Es ist auch deswegen faszinierend, weil sie das mit ihren Eltern spielen können und sich mit ihren Eltern messen können. Und gleichzeitig ist es einfach auch ein Spiel, wo man unglaublich viel lernt, fürs Leben einfach, sich Pläne zu machen, auf den Gegenüber zu achten.
Was bedeutet Pläne zu machen? Also schon mal so vorausschauend in die Zukunft gucken?
Ja, genau. Also am Anfang spielt man immer nur, okay, was mache ich jetzt? Da überlegt man nur einen Zug. Und dann mit der Zeit überlegt man sich, okay, ich könnte jetzt den machen. Und wenn mein Gegner nicht aufpasst, dann kann ich im nächsten Zug irgendwas Tolles machen. Irgendwann fängt man dann an, einzukalkulieren, dass der Gegner auch aufpasst.
Kalkül, genau.
Und irgendwann geht es dann viel weiter und dann macht man vielleicht auch, also am Anfang sind es vor allem konkrete Sachen, überlegt man, okay, wenn ich den ziehe, dann muss er den ziehen, dann kann ich den machen. Und später wird das auch allgemeiner, strategischer, also zum Beispiel, er hat dort einen schwachen Bauer, okay, mein Plan muss jetzt sein, also erstmal muss ich den Bauern blockieren und dann muss ich ihn belagern und vielleicht erobere ich ihn dann irgendwann. Aber also, manchmal sind das Pläne, die über 20 Züge gehen. Also nicht, dass man sich genau überlegt, was die nächsten 20 Züge, aber dass man so eine Vorstellung entwickelt, was möchte ich in den nächsten Zügen erreichen. Und
das heißt, Schach hat aber schon vielleicht irgendwie dir in deinem Leben bei manchen Schritten geholfen, also die gar nichts mit Schach zu tun hatten? Gab es da so Momente?
Ja, also wahrscheinlich, also oder ich weiß es ja nicht, ich kann ja nicht vergleichen, was gewesen wäre, wenn ich keinen Schach gespielt hätte, aber es ist natürlich, man merkt es schon, also zum Beispiel auch Schachpartien, Wettkampfpartien können sehr lange dauern. Also 4 Stunden ist normal, manchmal geht es auch 6 Stunden. Und natürlich, wenn man regelmäßig Schach spielt, wir trainieren ja auch unsere Konzentration, unsere ausdauernde Konzentration. Und das merkt man zum Beispiel schon, dass man in der Schule oder in der Uni, dass man einfach kein so großes Problem damit hat, länger zuzuhören oder länger irgendwo dabei zu bleiben. Einfach, weil man das vom Schach halt gewohnt ist.
Du sagst trainieren. Ich frage mich, wie man Schach trainiert. Ist das sowas wie zum Beispiel auch Musikinstrument erlernen, dass man 3-4 Stunden zu Hause einfach übt? Ist es auch sowas Ähnliches? Also musst du jeden Tag täglich üben?
Also gut, das kommt natürlich drauf an, auf welchem Niveau man unterwegs ist und welche Ambitionen man hat. Es ist natürlich, als Kind muss man einfach halt viel dazulernen. Also Schach ist natürlich, es ist auch viel Wissen, was man sich aneignen muss. Aber natürlich sind es auch Fähigkeiten eben wie Konzentrationsfähigkeit oder auch eben das Vorstellungsvermögen. Also am Anfang kann man sich halt eine Stellung vorstellen, die ein, zwei Züge voraus ist und irgendwann, also zum Beispiel für mich ist es kein Problem, eine ganze Partie blind zu spielen, also ohne das Schachbrett zu sehen.
Hast du da Bilder im Kopf? Wie bei der Serie zum Beispiel, die Beth, die guckt ja ständig an die Decke und sieht diese großen Figuren und kann sich alles ausmalen. Ist es bei dir auch ähnlich?
Ich glaube, eigentlich ist es irgendwie mehr abstrakt. Also es ist nicht, also man sieht eigentlich nicht das ganze Brett im Kopf, also sondern ja, vielleicht sieht man eher so einzelne Ausschnitte. Man sieht ja auch, wenn man auf das Schachbrett guckt, hat man ja auch nicht mit einem Blick alle Figuren erfasst. Aber ich glaube, es ist eher so abstrakt, also es ist nicht unbedingt direktes Bild vor Augen, was man im Kopf hat.
Mhm. Und du bist ja mit 25 Großmeisterin, internationale Schachgroßmeisterin. Wie wird man das?
Ja, also diese Titel im Schach, also es gibt den Großmeistertitel und darunter gibt es noch den internationalen Meister und den FIDE-Meister. Das kann man vergleichen vielleicht mit dem Judo, wo es auch diese verschiedenen Gürtel gibt oder so.
FIDE, das ist die Dachorganisation der nationalen Verbände für Schachspiele.
Genau, das ist der Weltverband, ja. Also wie die FIFA, nur fürs Schach. Diese Titel, also um Großmeister zu werden, also ich bin jetzt Frauengroßmeisterin, also es gibt allgemeine Titel und dann gibt es noch spezielle Titel für Frauen. Ich kann aber auch jeden allgemeinen Titel erreichen. Und um Großmeister zu werden, muss man eine bestimmte Elo-Zahl erreichen. Also die Elo-Zahl, ja, die gibt die Spielstärke an und verändert sich eben je nachdem, wie man gegen die anderen Gegner abschneidet. Und dann muss man noch sogenannte Normen erzielen. Das heißt, man muss bei internationalen Turnieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, wo dann eben auch andere Titelträger sind, muss man bestimmte Leistungen erbringen. Und wenn man das eben dann, also ich habe eben diese drei Normen erzielt und ich hatte einmal, also oder im Moment habe ich auch, aber also ich hatte mindestens einmal eine Elo-Zahl von über 2300 und damit bekomme ich dann diesen Titel verliehen.
Du sprichst von der Elo-Zahl. Was ist genau nochmal eine Elo-Zahl?
Apart Elo, das war ein Mathematiker, ein ungarischer Mathematiker, der hat die Zahl entwickelt. Also ja. Es ist keine Abkürzung für irgendwas. In Deutschland gibt es noch die DWZ, die deutsche Wertungszahl. Mhm. Ja, die gibt die Spielstärke an. Also bei der DWZ ist es so, wenn man einsteigt, hat man, also wenn man so Anfänger spielen jetzt noch keine Turniere, die DWZ ausgewertet werden. Aber also wenn man alle Regeln beherrscht und schon ein paar Turniere gespielt hat, wenn man die erste DWZ bekommt, dann steigt man so mit 700 oder 900 ein. Mhm. Also Erwachsene, die ja, bei denen ist die Lernkurve am Anfang ein bisschen steiler als bei Kindern, steigen vielleicht auch mit 1200 ein. Und ja, dann so mit 1400 oder so spielt man schon so in der Kreisliga.
Also 1400 Elo, also du musst 1400 Punkte haben. Sozusagen.
Ja, das ist, also mit dieser Spielstärke, also ja. Eine Angabe für die Spielstärke, dann ist man so, kann man so in der Kreisliga spielen.
Wie viele hast du?
Ich habe 2300. Mhm. Und ja, mit 1800 ist man schon so Bezirksligaspieler und mit 2300, da beginnt so die Meisterstärke. Aber auch, also sagen wir mal, ja, mit 2000 ist man schon ja, ein starker Vereinsspieler.
Hanna-Marie Kleck ist heute bei mir zu Gast. Sie ist internationale Schachgroßmeisterin. Und unser Thema heute, wie Sie merken, ist Schach. Und warum reden wir eigentlich darüber? Klar, weil die Schachserie The Queen's Gambit gerade sehr erfolgreich ist. Und weil das doch irgendwie auch ein schönes Hobby jetzt ist, wo wir alle mehr zu Hause sitzen. Jetzt nochmal zurück auf Damen-Gambit. Was ist das genau?
Ja, Damen-Gambit ist eine Eröffnung. Wir unterscheiden ja so drei Partiephasen. Eröffnung, das sind die ersten Züge, wo jeder versucht, seine Figuren ins Spiel zu bekommen. Dann kommt das Mittelspiel, das ist entweder ja sehr taktisch geprägt von Angriff und Verteidigung oder auch manchmal strategisch eher ja langwierigere Pläne. Und dann gibt es noch das Endspiel, wenn nicht mehr so viele Figuren auf dem Brett sind, wenn es darum geht, vielleicht den Materialvorteil eben nach Hause zu bringen. Und Damen-Gambit ist eben eine Eröffnung, die, oder beziehungsweise eigentlich sind das mehrere Eröffnungen, es ist ein ganzer Eröffnungskomplex, also schon nach zwei Zügen quasi kann man sagen, das ist jetzt Damen-Gambit und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten sozusagen darauf zu reagieren.
Und das ist eine der beliebtesten Partieeröffnungen.
Ja, genau. Also ein Gambit, erstmal kann ich vielleicht noch erklären,
gerne.
Nennen wir eine Eröffnung, in der man etwas opfert. In der Regel ist es ein Bauer, also manchmal opfert man auch sogar zwei Bauern, aber also ein Bauer ist, kommt häufiger vor. Also man bietet erstmal einen Bauern an, den der Gegner schlagen kann und den man dann erstmal nicht zurückschlägt. Und dafür erkauft man sich eben zum Beispiel Zeit. Also man spart sich einfach die Zeit, diesen Bauern zurückzuschlagen und setzt eher darauf, die größeren Figuren, die bisschen stärkeren Figuren, die Läufer und die Springer vor allem, das nennen wir die Leichtfiguren, ins Spiel zu bringen und gleich zum Beispiel den gegnerischen König unter Druck zu setzen.
Du klingst so, als würdest du diese Partieeröffnung sehr mögen.
Naja gut, ich spiele eigentlich erst seit kurzem Damen-Gambit auch. Die zwei häufigsten ersten Züge sind entweder E4 oder D4. Also das ist entweder der Bauer vor dem König oder der Bauer vor der Dame, eben zwei Felder nach vorne zu ziehen. Und ich war eigentlich mein ganzes Leben E4-Spielerin, also der Bauer vor dem König. Aber Damen-Gambit, wenn man Damen-Gambit spielen will, muss man mit D4 anfangen. Das habe ich eigentlich erst vor 2 Jahren angefangen, das auch als ersten Zug regelmäßig zu spielen.
Und wenn dann alle letztendlich wissen, dass das so die beste Partieeröffnung ist, ist es nicht schon voraussehbar, dass diejenigen das machen und man weiß eigentlich schon sofort bei der Eröffnung, was eigentlich gleich passiert? Ist es nicht ein bisschen langweilig?
Ja gut, das ist auch die Frage ist, ob man das weiß oder nicht. Also bei ambitionierten Spielern von uns gibt es, viele Partien sind in der Datenbank. Also auch von mir gibt es hunderte Partien in der Datenbank. Die gibt es online, beziehungsweise bei Schachprogrammen sind halt eben Datenbanken dabei, wo eben hunderte, tausende Partien drin sind, Millionen Partien, auch alte Klassiker. Und wenn man jetzt gegen einen Gegner spielt, dann schaut man eben vorher, was spielt der normalerweise und versucht sich darauf einzustellen. Es kann aber natürlich auch sein, der Gegner macht das auch und manchmal versucht man auch den Gegner zu überraschen und spielt dann etwas, was man noch gar nicht gespielt hat.
Mhm. Nachspielen von Partien, wie wichtig ist dir das?
Also das ist eigentlich das Wichtigste für Schachspieler, also die besser werden wollen, die eigenen Partien zu analysieren. Das ist einfach, ja, das ist das beste Trainingsmaterial, weil da kann man sehen, was hat man selber falsch gemacht. Natürlich wird man selten die gleiche, oder eigentlich spielt man nie zweimal die gleiche Partie, aber gut, wenn man Fehler in der Eröffnung gemacht hat, in den ersten Zügen, da ist es schon wahrscheinlich, dass das irgendwann mal wieder aufs Brett kommen könnte. Aber man kann eben auch versuchen, so ja, grundsätzliche Fehler zu finden. Zum Beispiel, dass man immer zu ungeduldig spielt oder dass man vielleicht zu vorsichtig ist oder dass man die Möglichkeiten des Gegners unterschätzt. Das ist natürlich dann auch, muss man sich mehrere der eigenen Partien im Vergleich anschauen. Wir Schachspieler, wir sind auch ein bisschen Wissenschaftler und vor allem versucht man immer, sich selber auch zu analysieren. Was habe ich mir gedacht? Wo sind meine Gedanken falsch gelaufen, sodass ich beim falschen Zug rausgekommen bin.
Jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz dieses Schachbrett an. 64 Felder, die sind ja da und weiße und schwarze Figuren. Was fasziniert dich daran?
Ich glaube, Siegbert Tarasch hat das gesagt. Schach ist wie ein
See. Entschuldigung.
Das war ein Schachmeister Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch von Tartakower. Also irgendein alter Schachmeister hat mal gesagt, Schach ist wie ein See, in dem eine Mücke schwimmen und ein Elefant ertrinken kann. Also es ist, ja, also Schach zu lernen ist nicht so schwierig, also dass man die Regeln beherrscht und es zu spielen. Und andererseits ist es, also je tiefer man dort einsteigt, desto mehr merkt man, was man alles nicht weiß. Man lernt irgendwas Neues, plötzlich hat man irgendwas verstanden, hat das Gefühl, okay, jetzt habe ich was geschafft und dann trifft man vielleicht auf einen neuen Gegner, sucht sich stärkere Gegner und dann stellt man fest, oh, also sozusagen, der sieht das Brett nochmal ganz anders, der hat nochmal ganz andere Ideen. Das ist einfach, es ist unendlich. Also man kann unendlich viel lernen und gleichzeitig kann man es eben aber halt, also ja, man spielt es halt einfach und lernt auch bei jeder Partie, die man spielt, lernt man auch irgendwas dazu.
Ich frage mich trotzdem, warum das Schachspiel teilweise so ein verstaubtes Image hat.
Ja gut, das ist natürlich ein Sport, den man in jedem Alter ausüben kann, von daher gibt es natürlich eben auch viele ältere Menschen, die noch Schach spielen.
Vielleicht. Ja, mein Opa hat früher immer Schach gespielt und da hat man sich natürlich auch dazu gesetzt, aber das ist im Kopf geblieben. Mein Opa spielt das.
Ja, aber ich denke also gerade in den letzten Jahren, es gibt einfach auch viele Grundschüler, die das spielen. Wenn man das sieht, die Kinder spielen auch super gerne Schach. Es ist natürlich, Schachturniere sind natürlich für Zuschauer jetzt nicht so. Also wenn man gar nichts vom Schach versteht, ist es nicht so spannend, weil das einfach immer sehr lange dauert. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Nachteil, wenn man Schach eben als Sport betreibt. Wenn wir halt einen Mannschaftskampf haben, dann spielen wir eine Partie und damit sind wir einen Tag lang beschäftigt. Also deswegen gibt es natürlich auch Phasen im Leben, wo das vielleicht nicht so gut passt. also oder wo man eben nicht die ganze Zeit dafür hat, aber eigentlich gibt es schon in den letzten Jahren den Trend, dass auch, ja eben vor allem Kinder auch sehr gerne Schach spielen.
Bei SWR 2 Tandem. Bei mir zu Gast heute ist Schachgroßmeisterin Hanna-Marie Kleck. Wir sprechen über diese Sportart, die gerade besonders von einer Serie gepusht wird. The Queen's Gambit. Eine junge Frau besiegt in den 60ern Männer im Schach. Und ist es da auch eine Art Emanzipationsgeschichte? Hanna-Marie, du bist ja nicht nur Schachprofi, du bist seit letztem Jahr auch Geschäftsführerin des Schachzentrums Baden-Baden und Frauen im Schach, wie oft sind sie da vertreten in diesem Zentrum?
Also im Jugendbereich sind die Zahlen gar nicht so schlecht, also da geht es eher Richtung 20%, aber im Erwachsenenbereich sind es wirklich sehr wenige Frauen. Und in anderen Ländern sieht es da teilweise anders aus, ja in Ländern mit weniger Schachtradition, also zum Beispiel in der Mongolei, in Kasachstan, aber auch zum Beispiel in Indien, was in den letzten Jahren durch Viswanathan Anand, der Weltmeister war, hat in Indien einen großen Schachboom ausgelöst. Die haben viel höhere Frauenquote als wir in Deutschland, wo es eine sehr lange Schachtradition gibt, aber eben vor allem eine lange männliche Schachtradition.
Hast du dich als Frau oft benachteiligt gefühlt, eben nur weil du eine Frau im Schach bist?
Ja, benachteiligt nicht unbedingt. Eigentlich haben wir auch, also als Frau hat man eigentlich auch Vorteile im Schach, weil grundsätzlich ist es so, es gibt allgemeine Wettbewerbe, also Meisterschaften, offene Turniere, auch die Mannschaftskämpfe, die stehen allen offen, jeder kann teilnehmen. Und dann gibt es zusätzlich noch Frauenwettbewerbe, um den Frauenschachsport zu fördern. Das wird auch immer wieder diskutiert, ist das sinnvoll oder
eben
nicht.
Eben, weil es diese Geschlechtertrennung ist, obwohl es eigentlich keinen Sinn ergibt, es geht ja nicht um körperliche Leistungen.
Genau, aber also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, auch eben diese zusätzlichen Frauenwettbewerbe, weil es einfach, also auch für mich persönlich ist es schön, zum Beispiel, wenn ich in der Frauenbundesliga spiele, das ist einfach eine andere Stimmung als so bei einem normalen Liga-Wettkampf, wo ich dann eben in der Regel die einzige Frau bin.
Und was heißt denn andere Stimmung?
Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach anderes Klima. Und gut, es ist auch immer so ein bisschen Klassentreffen-Atmosphäre, ja, weil man kennt sich natürlich, also die Schachspielerinnen untereinander, man kennt sich und man freut sich einfach, sich auch mal wiederzusehen. Weil ich meine, wenn man einen anderen Schachspieler treffen will, ist nicht so schwierig, ja, kann man bei jedem Vereinsabend machen. Aber wenn ich eine andere Schachspielerin treffen will, das kann ich nicht beim Vereinsabend machen. Also da muss ich schon weiterschauen und eben gerade, also sozusagen meine Nationalmannschaftskolleginnen, eben die Spielerinnen, mit denen ich mich in der Jugend gemessen habe, mit denen ich zusammen bei Turnieren war, die treffe ich dann eben in der Frauenbundesliga wieder sozusagen.
Ich finde es trotzdem immer noch ziemlich krass. In den 134 Jahren, in denen es die Schachweltmeisterschaft gibt, hat noch keine einzige Frau den Titel gewonnen. Also die einzige Frau, die es unter die ersten 10 in der Weltrangliste geschafft hat, ist die Ungarin Judith Polgár. Woran liegt das?
Es ist natürlich so, also gerade in den letzten Jahren gab es auch immer wieder statistische Untersuchungen, zum Beispiel anhand der Elo-Zahl, weil auch im Moment ist es so, dass in den Top 100 der Welt, ich glaube, es ist gerade eine Frau.
Eine Frau, ja.
Hu Yifan, die nur eine Frau in den Top 100 der Welt. Liegt es jetzt eben daran, weil wir Frauen irgendwie einen Nachteil haben? Oder ist das einfach, lässt sich das einfach damit erklären, dass es einfach viel weniger Frauen gibt? Und wenn man dann einfach so eine Normalverteilung macht, also dann kommt eben auch in der Spitze weniger an. Und eigentlich, also die meisten Analysen der letzten Jahre sagen eigentlich eher, also hauptsächlich liegt es daran, weil es einfach viel weniger Frauen sind. Also es ist sozusagen statistisch normal, dass es keine Frau in die absolute Spitze geschafft hat. Aber es ist natürlich auch, es ist sehr schade, dass es eben außer Judith Polgár noch niemandem gelungen ist, ganz nach oben zu kommen. Allerdings, man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Frauen es schon so richtig versucht haben. Also bei Judith Polgár, das war ja ein bisschen eine spezielle Situation. Sie hat ja noch zwei Schwestern und ihr Vater hat ja quasi ein Experiment gemacht. Also die drei sind ja nicht zur Schule gegangen, sondern wurden halt von Anfang an auf Spitzenleistung sozusagen oder für Spitzenleistung ausgebildet. Er wollte ja beweisen, dass es sowas wie Intelligenz nicht gibt, sondern im Prinzip nur hartes Training. Mhm. Wobei es ist unklar, ob er irgendwas damit bewiesen hat, weil Judith ist besser geworden als ihre beiden Schwestern. Gut, sie war auch die Jüngste, also da hatte er ja am meisten Erfahrung damit. Aber vielleicht hatte sie auch einfach Talent, ja, und hat hart trainiert. Allerdings eben, wenn man jetzt zum Beispiel eben aktuell anschaut, Hu Yifan, die aktuell beste Frau der Welt, schon seit einigen Jahren. Sie ist nur wenige Monate älter als ich und war schon, ich glaube, mit 17 Jahren Frauenweltmeisterin, aber hat sich dann eben zum Beispiel gegen eine Profikarriere entschieden, hat studiert, unter anderem in Oxford, und jetzt hat sie eine Professur schon, also in China.
Das heißt,
also sie ist eine Chinesin. Das heißt, im Moment, sie spielt kaum Schach.
Ja.
Also man kann nicht sagen, dass sie ernsthaft versucht hat, in die Weltspitze zu kommen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann halt mit 18, 19 gesagt hat, okay, sie schafft das nicht, oder ob sie halt einfach gesagt hat, ich bin eine intelligente junge Frau, ich will noch mehr sehen als die Schachwelt. Das weiß man nicht.
Also viele fragen immer noch, warum relativ wenige Frauen immer noch im Schach spielen. In dieser Serie ist Elizabeth Harmon ja diejenige, die die Männer besiegt, die eine der erfolgreichsten Schachspielerinnen weltweit wird. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass viele Stellen trotzdem ziemlich unrealistisch waren, was die Frauenrolle in der Serie ist. Was genau meintest du damit?
Ja, Judith Polgar hat das ja ganz viel, oder hat das ja in Interviews dazu auch gesagt, dass es einfach der Umgang mit der Niederlage gegen eine Frau in der Serie, die meisten Herren sind ja sehr, sehr höflich dann, mhm, oder erkennen das auch an. Und das ist, also in den 60ern war das sicher nicht so. Also auch Judith Polgar hat ja ganz anderes erlebt. Obwohl sie dann schon gut war, wurde sie nicht so richtig, also, oder es war klar, sie ist ein großes Talent, haben alle immer nur gesagt, warten wir, bis sie Kinder bekommt, vielleicht verliert sie dann die Lust am Schach und wow, so weiter und so fort. Gut, sie ist, ich glaube, mit Mitte 20 das erste Mal Mutter geworden, aber danach hat sie halt weiter Schach gespielt. Und man muss sich in der Männerwelt ein bisschen mehr beweisen.
Aber wie ist das denn aktuell bei dir? Du bist ja auch, du spielst ja auch gegen Männer, du bist ja auch mit Männern bei verschiedenen Turnieren. Wie fühlst du dich denn? Oder gibt es Situationen, in denen du dich wirklich so unwohl fühlst wie auch damals, die Frauen in den 60ern, 70ern?
Also unwohl eigentlich nicht. Also man merkt schon manchmal, dass es für Männer ungewohnt ist, gegen Frauen zu spielen. Für mich ist das nichts Besonderes, gegen Männer zu spielen. Ich spiele ständig gegen Männer. Für Männer ist es was Ungewöhnliches, gegen Frauen zu spielen. Als Frau ist es manchmal, ist man ein bisschen außen vor, wenn man zu Turnieren fährt oder so, wenn die Männer halt so zusammenhängen. Deswegen ist es auch für uns Frauen gut, wenn man einen Partner hat, der auch Schach spielt. Dann reist man mit dem von Turnier zu Turnier. Aber ansonsten muss man sich immer, oder machen wir einfach halt, wir Frauen, dass wir uns so ein bisschen verbünden, dass man halt immer irgendwo auch zusammen.
Also es geht gar nicht um Turniere, dass du dich da vielleicht ein bisschen vernachlässigt fühlst, sondern alles außerhalb von Turnieren, die Freizeit oder die Freizeitaktivitäten gemeinsam,
ja,
was
auch
machen.
Ja, auch die Unterbringung im Hotel und solche Sachen.
Und du bist ja auch seit 3 Jahren Referentin für Mädchenschach der Deutschen Schachjugend. Also anscheinend, denke ich, beschäftigt dich das Thema schon. Was machst du da genau?
Also ja, ich habe den Posten im März abgegeben, weil ich jetzt viel zu tun habe. Aber ich bin noch im AK Mädchenschach. Wir versuchen zum einen Öffentlichkeitsaktionen zu machen. Also wir entwickeln Plakate oder gerade machen wir einen Fotowettbewerb. Auch einfach, um in der Schach-Community ja Mädchenschach ein bisschen präsenter zu machen. Es ist einfach so, es gibt einige Vereine, die sich sehr im Bereich Mädchenschach engagieren, die auch, also teilweise bis zu 50% weibliche Mitglieder haben. Und manche Vereine auch, die sagen, was ist eigentlich das Problem? Wir hatten schon immer viele Mädchen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Vereine in Deutschland, die kein einziges weibliches Mitglied haben oder vielleicht eine. Und dann bieten wir auch eben Veranstaltungen nur für Mädchen an, weil das ist schon sehr wichtig. Also ich denke, den Jungs würde das auch so gehen, wenn sie immer alleine unter Mädchen wären. Dann würden sie sich auch freuen, wenn es mal eine Veranstaltung gibt, nur für Jungs. Und deswegen machen wir Turniere oder Feriencamp, wo die Mädchen einfach unter sich sind, wo die sich dann einfach freuen, Freundinnen zu finden. Weil ja, es gibt einfach schon ein bisschen Unterschiede, gerade so in der Entwicklung im Alter so 10 bis 12 Jahre. Da sind die Jungs einfach ein bisschen anders drauf als die Mädchen und haben auch ein bisschen andere Interessen. Und da ist es dann schön, wenn man eben mit anderen Mädchen zusammen ist, die auch Schach spielen. Ja.
Hanna-Marie, jetzt haben wir was von der beliebtesten Partieeröffnung, Damen-Gambit, ja gelernt, gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch direkt mal das verstaubte Schachbrett aus einer alten Kiste rausholen und auch eine Partie spielen. Auch vielleicht einfach nur als Hobby, als Zeitvertreib jetzt in dem Teil Shutdown. Vielleicht mal fangen wir an mit dem ersten größten Fehler, den man so machen kann, wenn man wieder anfängt, nach vielen Jahren Schach zu spielen.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal nochmal die Regeln anschaut. Wir erleben das auch im Schachverein immer wieder, dass Kinder kommen und sagen, ja, der Opa hat mir Schach beigebracht, und dann kommen irgendwie ein bisschen komische Regeln. Also dann weiß man nicht mehr so genau, läuft der Bauer jetzt gerade oder schräg? Darf der eigentlich auch rückwärts schlagen und so? Also man sollte sich das vielleicht einfach nochmal kurz anschauen, dass man sich wirklich sicher ist, wie man das spielt.
Und wie lange brauche ich dann ungefähr, bis ich so richtig gut bin wieder?
Na gut, also ich glaube, Schach verlernt man eigentlich nicht.
Du merkst, ich möchte gerne bald Schach spielen und deswegen übe ich noch ein bisschen.
Ja, also Schach verlernt man eigentlich nicht. Also das ist wie Fahrradfahren. Wenn man irgendwie älter wird, dann kann man sich vielleicht nicht mehr ganz so lange konzentrieren. Oder man vergisst vielleicht Sachen. Also ja, ich habe ein sehr großes Schachwissen. Ich glaube, wenn ich mich ganz lange nicht damit beschäftigen würde, würde ich auch Dinge davon vergessen. Aber so grundsätzlich die Motive, die man mal gelernt hat oder die man mal entdeckt hat, die findet man auch wieder.
Reicht dann auch so ein Online-Schachspiel?
Ja, also Schach ist eigentlich ja der perfekte Sport für die Pandemie, weil wir eben auch online spielen können. Ja? Wobei natürlich, also online wird eben viel Schnellschach oder sogar Blitzschach gespielt, wo man dann nur 5 Minuten oder vielleicht sogar nur 3 Minuten Bedenkzeit für die Partie hat. Das ist natürlich nicht das klassische Schachspiel, wo man ja auch vielleicht stundenlang davor sitzt, wo man jeden Zug in Ruhe überlegt und wo dann auch man einfach viel, viel Zeit in eine Partie steckt, sodass man sich dann besonders ärgert, wenn man sie verliert. Aber ja, Online-Schachspielen ist natürlich eine super Gelegenheit, einfach erste Erfahrungen zu sammeln. Es ist völlig problemlos. Es gibt, ich weiß nicht, viele Seiten im Internet, wo man kostenlos online spielen kann, und man findet einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Gegner.
Kannst du dir denn vorstellen, für immer Schach zu spielen? Oder hast du noch was anderes vor in deinem Leben?
Ja gut, Schach kann man ja das ganze Leben lang spielen, von daher. Und
dann professionell?
Ja, so richtig professionell mache ich das ja nicht. Also es ist nicht so, dass ich davon, von meinem Spielen lebe. Ich glaube, ja, Schach macht mir so viel Spaß und ist so ein großer Teil in meinem Leben. Also ich werde mich nie, ich glaube nicht, dass ich mich jemals ganz aus der Schachszene verabschieden werde.
Hanna-Marie Kleck, Schachgroßmeisterin aus Baden-Baden, vielen herzlichen Dank dir, dass du hier warst.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Musikauswahl kommt von Tristan Reiling, die Technik kommt von Jean Hund und ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen einen schönen Abend, vielleicht heute mal mit einem verstaubten Schachbrett und einer Partie. Viel Spaß dabei.